So, und dort landen halt immer die Drogenkuriere und die Drogenboote an. Und eines Morgens mache ich so ganz entspannt meinen Morgenspaziergang und sehe in der Ferne so ein Schlauchboot am Strand rumliegen. So, meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten MFB-Cast. Ich bin Andreas von My Fishing Box und ich freue mich richtig, heute mal wieder einen Podcast präsentieren zu können. Und ich muss sagen, ich freue mich auch extrem drauf, denn eigentlich haben wir den schon vor einer ganzen Weile geplant. Alles, was so passiert ist, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es ist für euch ein mega interessantes Thema. Ich kann mir vorstellen, das ist ein heimlicher Traum von ganz vielen von euch. Und der Felix, der mir hier gerade gegenüber sitzt, wir sitzen hier mit Abstand, ja, darf man ja sagen.
Selbstverständlich.
Der lebt diesen Traum, der hat ihn jetzt, wird er gleich mal ganz genau sagen, aber ich sage jetzt mal grob ein Jahr, betrieben, unterwegs, im Transporter, mit Herz, Dame und Hund, mitten in der Natur, quasi Vanlife und Outdoor und Campen und Angeln. Aber Felix Catchtastic, alias Catchtastic, ja, kann sich am besten hier selbst mal vorstellen.
Also ich finde, du hast es ganz fantastisch zusammengefasst, denn genau so ist es. Es ist ein Traum gewesen, den wir verfolgt haben, den wir umgesetzt haben und es lohnt sich einfach auch für jeden, diesen Traum mal auszuleben, würde ich sagen.
Da, ich habe ganz, ganz viele Fragen. Also es kamen auch viele Fragen über Instagram. Ich werde dann alles mal so ein bisschen reinstreuen, weil das interessiert natürlich jeden. Aber ganz grundsätzlich mal zu dir. Stell dich mal vor, sag doch mal was zu dir. Was machst du so?
Ja, also im Moment pausiere ich diesen Traum aufgrund von Corona natürlich. Ansonsten bin ich schon ein ziemlich alter Sack. Angel auch schon ewig, kann man eigentlich sagen. Und freue mich auf jeden neuen Tag am Wasser. So wie heute. Denn tatsächlich, heute ist der 1. Mai. In Berlin schon seit Ende. Und auch nach über 30 Jahren Angeln habe ich die Nacht davor schlecht geschlafen.
Tatsächlich.
Und mich einfach darauf gefreut, wieder diese super 15 cm Spreebarsche zu fangen. Aber egal, ist einfach schön.
Du warst auf der Heertour auch schon, hat sich gereizt und du bist ans Wasser.
Ja, muss.
Und ging was?
Ja, ein großer Barsch mit 16 cm. Aber es ist einfach schön, draußen zu sein. Und die Stadt ist so leer, es ist einfach irre. Keine Museen offen, keine Restaurants offen. Sicherlich nicht viel Gutes auch dabei bei Corona, aber es hat auch positive Sachen. So für, ja, wenn man für Angler kann man wirklich sich richtig austoben gerade, ja, im Rahmen der Möglichkeiten.
Es ist ruhig überall. Wir sind ja, ja, gerade schon durchs schöne Moabit hier gelaufen. Und wir konnten unseren Falafel, ja, hier ganz ruhig im Park genießen, während keiner da war. Das war schon mal schön. Du bist ja aktiv, also ganz viele, die jetzt zuhören, die werden dich wahrscheinlich sogar schon kennen. Und für diejenigen, die das nicht wissen, du bist auf Instagram aktiv unter dem Pseudonym Catchtastic, kann man so sagen. Und hauptsächlich natürlich auf YouTube mit deinem Kanal. Was passiert denn da so?
Da gehe ich einfach angeln. So sieht's aus. Ich zeige euch ein paar Bilder, nehme euch mit zu den Ausflügen, die ich so mache. Und ja, ich versuche da so oft wie möglich euch mit Content zu füttern und ein paar geile Storys rauszuhauen. Aber es ist halt nicht jeder Tag Fangtag am Wasser. Und genau das kommt da auch aber auch so rüber, weil es einfach so ist. Aber es geht halt beim Angeln um mehr und das versuche ich irgendwie zu vermitteln. Deswegen ist der Slogan auch, weil Angeln mehr ist. Es geht einfach um das Zusammensein mit anderen Leuten, um das Draußensein in der Natur und um den Moment am Wasser. Das ist das, was entscheidend ist für mich.
Das klingt sehr gut und kann wahrscheinlich jeder unterschreiben, also beim Angeln geht es ja nicht um den Fischfang, ganz hauptsächlich, das ist so das nette Nebenprodukt.
Ja, also ist schon schön, ein großer Fisch, wa? Brauchen wir uns nichts vormachen. Das fetzt schon, aber alles andere fetzt eben auch.
Aber fangen wir doch vielleicht mal von ganz vorne an, denn dieses, wie lange warst du jetzt eigentlich unterwegs bis heute? Ungefähr.
Also ungefähr waren es 9 Monate. Ich bin am 1. Mai gestartet und Corona-bedingt Anfang Mitte März wieder zurückgekommen aus Spanien, ja, dann doch relativ holter die Polter.
Ja, dann war abrupter Abbruch, da haben wir noch kurz geschrieben und dann hieß es, nee, wir düsen jetzt hier mal los, bevor alles dicht ist und dann seid ihr jetzt wieder in Berlin quasi.
Genau, jetzt sind wir wieder in Berlin und es war da auch die richtige Entscheidung. Also wir sind ja kurz vorher sogar noch aus Marokko gekommen und haben dann in Spanien dort gehalten. wären wir an dem Tag nicht zurückgefahren oder noch in Marokko gewesen, dann wäre es tatsächlich ganz spannend geworden, weil aus Marokko kam man gar nicht mehr raus. In Spanien gab es eine Durchfahrtsbeschränkung und es wurde schon, ja, es war Knall auf Fall. Es war genau der richtige Moment, um abzufahren. Und das Gute ist, dass wir jetzt hier Frühling haben und es ist eigentlich so für mich persönlich die schönste Zeit des Jahres, auch zum Angeln und zum Draußensein hier in Deutschland. Frühling ist einfach der Hammer, wenn alles so aufwacht und also die Fische fangen an zu fressen, das Wasser wird wärmer, das ist einfach was Besonderes. Frühling ist einfach...
Man muss im Frühling und Sommer eigentlich gar nicht aus Deutschland weg. Das ist eigentlich auch hier sehr, sehr schön. Ja, die Winterzeit ist ja immer sehr dunkel, deswegen war, glaube ich, auch ein bisschen Antrieb bei euch gewesen, ein bisschen auszubrechen, was anderes zu machen als so ein 9-to-5-Job. Aber wir können ja mal mit dem Anglerischen beginnen. Du angelst wahrscheinlich schon lange, oder?
Ja, also schon über 30 Jahre kann man sagen. Also ich glaube, meine erste Erfahrung war, dass ich mit 5 oder 6 über den Steg geflitzt bin, bei meinen Eltern zugeguckt habe, über dann runtergefallen bin und direkt in die Senke. So, das war die Köderfischsenke. War ein guter Fang für meine Ellis. Aber ab dem Moment, also und schon davor, ich habe immer mit meinen Eltern am Steg gestanden und mir alles angeguckt und alles aufgesaugt und ja, natürlich dann ganz klassisch erstmal mit Haselnussstrauch und Weinkorken. Wie man das, weiß nicht, macht wahrscheinlich jeder so. Oder vielleicht auch nicht jeder, aber so, wenn man Eltern hat, die einen da ranführen, dann ist das so der natürliche Werdegang. Und dann freut man sich Stück für Stück mit jedem Fisch. Dann hatte ich auch noch einen Onkel, der geangelt hat. Also ziemlich viele Angler bei uns in der Family, kann man zusammenfassen.
Man hört allerdings auch häufiger, dass die Leute sagen, also bei mir in der Familie hat gar keiner geangelt. Ich wollte es aber unbedingt mal und dann habe ich losgelegt. Das ist auch ein relativ häufiger
Weg. Dann haben sie alles richtig gemacht.
Ja, da gibt es schlechtere Hobbys für Kinder, denke ich mal auch. Also du bist lange schon Angler, naturbegeistert, dann gezwungenermaßen schon. Ja. Und wie alt bist du jetzt?
Hast du verstanden?
Ja, okay.
Wir überspringen das Thema. Ich bin tatsächlich schon 37.
Du bist ein Jahr älter als ich.
Ja, vorgestern geworden, das bin ich gratuliert. Ich nehme es nicht persönlich.
Ich habe dir geschrieben, hast du es nicht gelesen? Auf Instagram. Ach, da kamen bestimmt so viele Nachrichten, dass du es nicht gelesen hast.
Ja, nein.
Du bist 37 geworden.
Ja, tatsächlich.
Na, dann gratulieren wir hier in allen Namen derer, die zuhören, hier nochmal zum 37. Dann bist du ein 83er Baujahr.
83er Baujahr, so ist es. Ja. Schon Oldtimer, H-Kennzeichen. Ist überall auf meinen Angeln drauf.
Also Angeln immer schon da. Du hast auch schon mal ein bisschen in der Branche gearbeitet, kann man sagen. Und dann kam jetzt irgendwann so der Spleen. Jetzt muss man ja sagen, wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Ist nicht so, dass wir jetzt hier ganz frisch zusammensitzen. Wir hatten schon mal das Vergnügen, dass wir in Schweden zusammen gefischt haben und in Finnland.
Ja.
Unter anderem, also im Ausland auch.
Finnland kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Es
war wirklich eine ganz schwierige Angelei dort. Und dann haben wir eine Stelle und da habe ich so einen schönen Barsch gefangen. Ich weiß gar nicht mehr.
Oh, der war brutal groß. Ich glaube, 49
und
war
wo
der.
Wo war Andreas? Im Auto und hat ein schönes Nickerchen gemacht.
Ich weiß gar nicht, was war denn los? Mir ging das Hundselend.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich dachte so, ach Mann, Andreas.
Ich glaube, das war von Heiko und Jan, der gute Whisky den Abend davor. Mir ging es so schlecht. Und Felix, müsst ihr aber wissen, Felix nicht klein zu kriegen. Wir haben ja in Finnland auch extrem schlecht gefangen. Also das war, wir haben ja beide schon durchgezogen. Wir sind ja noch bei Regen und allem Wind und Wetter los. Da hat der Rest ja schon abgebrochen. Ja. Aber selbst das wurde nicht belohnt. Zweimal, ja.
Also wir haben schon dann unsere Fische uns hart erarbeitet irgendwie, aber es war brutal. Also die Erwartungen an Finnland waren, glaube ich, wenn man das erste Mal dahin fährt, schon anders. Aber es war auch ein Riesengewässer. Ich glaube, der größte See Finnlands war das. Und da ist wenn so einen großen See einen Fisch zu finden, ist immer.
Ich weiß noch, und das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen, die Uferlinie dieses Sees ist so ist noch länger als die Küstenlinie Brasiliens. Naja. Das habe ich im Nachgang dann nachgelesen, als ich dachte, es gibt's doch gar nicht, dass wir da nichts gefangen haben. Da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Und wir haben ja auch geguckt, dann gab es ja da Trawling-Vereine und so. Da weiß man ja schon, da muss Wasserfläche abgesucht werden, ne?
Ja.
Ich hatte übrigens im Nachgang dann nochmal ein Gespräch mit ein paar Teamanglern und sagte, woran liegt es denn hier auch Schweden, weil wir da so schlecht gefangen haben? Wir waren ja dann schon immer...
im vergangenen Jahr, wo wir uns getroffen haben.
Genau.
Ja.
Und die sagen ziemlich einheitlich immer, die schicken ihre Teamangler, die Firmen immer eher kurz nach dem Winter hoch, also wenn das Eis anfängt zu tauen, dann erwärmen sich nämlich die Uferbereiche schneller, dann sind die großen Hechte dort und generell die Fische. Und danach, sobald es ein bisschen wärmer wird, verteilen die sich auf dem kompletten See und dann ist eigentlich vorbei. Hm. Also dann, danke für den Tipp. Ich merke es mir jetzt für die nächste 18 Stunden Fährfahrt nach Finnland.
Aber es war ein Erlebnis. Also kann man so festhalten. Ne?
Also von der Natur her, wo wir dann im Haus waren, eins der schönsten Orte, glaube ich, anglerisch. So eine Blockhütte mitten im Nirvana an einem riesen See mit Boot. Das war schon sehr edel.
Wenn denn der Vermieter nur sagt, dass man den Müll reinnehmen soll oder aufpassen soll, weil der Braunbär doch ab und zu vorbeikommt, dann weiß man schon, okay, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, das war schön. Danke an Heiko und Jan nochmal übrigens an dieser Stelle für dieses schöne Erlebnis.
Absolut.
Also wir haben schon ein paar Mal zusammen gefischt. Und ich werde hier übrigens, Leute, nachher einige Fragen reinstreuen, die so über Instagram kamen. Da sind sehr, sehr gute Sachen bei. Danke dafür. Ich habe mir jetzt so schnell, weil das von Livestream war, nicht alle Namen von euch notiert. Aber ich werde sagen, wenn es eine Frage von euch ist, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ich habe extra nicht gecheatet. Ich habe nicht reingeguckt in die Fragen, um es einfach direkt auf mich zukommen zu lassen. Und ich habe wirklich schon ein paar Jahre in der Angelbranche jetzt gearbeitet. Ne? Mhm. Als Student damals, habe irgendwann BWL studiert, muss ja auch mal sein. Irgendwas muss man ja lernen, irgendwas muss man machen. Da habe ich als Vertreter gearbeitet sogar. Und danach dann eben für Angeljoe, wo wir uns dann auch kennengelernt haben in einem wunderschönen Büro.
Wir hatten sogar beide vorher mal den gleichen Job gehabt.
Ja, also genau.
Wir haben im Automobilvertrieb gearbeitet.
Ist aber schon. Also ich habe Automobilkaufmann gelernt, du auch, ne?
Ja, ja.
Ja, also.
Das ist aber auch schon ein halbes Leben her, muss man sagen, wahrscheinlich. Und für uns beide wahrscheinlich auch nicht mehr vorstellbar, dass wir das machen. Aber das hat alles natürlich gelernt und war auch irgendwie witzig gewesen, ja. Für die meisten ist jetzt natürlich so mal der Aspekt interessant, durchs, ganz banal gesagt, durchs Leben zu fahren, durch die Welt und zu angeln, das klingt natürlich erstmal sehr romantisch, war es wahrscheinlich aber auch an vielen Tagen nicht. Ich glaube, wir hatten mal so kurz nachdem ihr gestartet seid, so 2 Wochen danach mal geschrieben und da hattest du schon mal so, da war glaube ich schlechtes Wetter und so, aber können wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Aber dieser Gedanke, dass ihr euch in ein Auto setzt, ihr habt ja dann auch alles, was ihr so hattet, zusammengeschrumpft auf eine ganz kleine Wohnung und eigentlich hier nichts mehr. Wie lange kam es denn von diesem Gedanken nachher bis zur tatsächlichen Umsetzung?
Also da muss man glaube ich ein bisschen weiter ausholen, weil es tatsächlich so ist, ich habe ja irgendwann mal mein Abitur gemacht und nach dem Abitur ordnungsgemäß hier meinen Bundeswehrdienst absolviert, ja, war super, kann man mal so zusammenfassen auch. Und danach war ich einige Jahre im Ausland arbeiten als Tauchlehrer. Genau. War ich in Portugal, Costa Rica, Kroatien, Spanien. Also da bin ich schon ein bisschen rumgekommen. Und ich glaube, wenn man einmal draußen war in der Welt und die Freiheit erlebt und gelebt hat, dann wird man diesen Gedanken nie wieder los. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis wir diesen Entschluss dann auch in die Tat umsetzen.
Wer ist wir?
Maria, meine Herzdame und ich.
Genau. Sie hat, glaube ich, übrigens auch ein Instagram-Profil. Ich mache es sowieso ganz einfach, Leute, alles, was wir jetzt mal so besprechen, wie den YouTube-Kanal, Instagram von euch beiden, alles Mögliche an Infos, das packe ich einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Also wenn wir durch sind damit, könnt ihr da gerne auch nochmal rumstöbern. So, Frau Kind und... ich wollte sagen Frau und Hund, so rum.
Genau.
Frau und Hund, dann irgendwann war die Idee, wir holen uns einen Transporter. Ihr habt einen T, was ist das für ein...
Einen T5 habe ich, genau. Und den haben wir uns jetzt nicht zwingend für die Reise selber geholt. Aber wir sind eh gerne draußen und dafür ist der T5 optimal. Und da hatte ich vorher selber ein Bett reingebaut, unten in die Ladefläche, also alles schön ausgebaut. Und wir sind damit auch dann mal 4 Wochen in Kroatien gewesen oder 3 Wochen in Frankreich, die Anna Verdun und die Schluchten abgefahren oder dann abgelaufen. Also wir waren schon immer viel mobil und viel draußen. Das ist halt unsere Art des Reisens und des Aufnehmens. Und dann mit dem Entschluss kam dann auch die Tatsache, dass der Bus so aber eigentlich zu klein ist und dann musste ein Dach her. Also haben wir dann ein Zeltdach, wie es eben bekannt ist bei den T5 Bussen nachgerüstet. Das ist übrigens kein Schnapper, also wirklich gar kein Schnapper.
Was kostet so ein Dach da drauf zu bauen? Kann man das sagen? Mal beziffern für jeden, den das auch interessiert, so zu reisen?
Ja, nur das Dach kostet ungefähr 5.000 Euro und der Einbau der entweder, also der Einbau liegt beim Tausender ungefähr, wenn man es machen lässt.
Das muss ja auch alles wasserdicht sein, beim Fahren nachher vor allen Dingen.
Und ja, so, ne? Sollte auch nicht abfallen. Okay. Das ist schon ganz gut, wenn man da 150 fährt und das Ding absegelt, wäre doof. Nee, also das ist schon, aber es hat sich gelohnt.
Weil dann ja. Hast du noch das, ich kenne es ja ein bisschen, ja. Ich habe ja einmal reingeschmökert da und da kann man natürlich richtig bequem drin schlafen und schafft natürlich deutlich mehr Platz, wobei man dazu auch sagen muss, vielleicht kann ich auch noch mal ein Foto von seinem Equipment posten. Felix hat extrem, extrem viel Angelsachen dabei. Da ist sogar ein Bellyboot drin und das ist nicht ganz unhäufig auch aufgepumpt, damit es schnell bereit ist. Und wenn du irgendwo anhalten willst, muss auch alles griffbereit sein und du willst dann Wurf machen, ne?
Korrekt. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele Routen mitgenommen. Im Nachhinein kann man auch sagen, es waren zu viele. Aber zwei, drei Routen, die hatte ich immer sofort griffbereit. Die, also falls ich irgendwas sehe und da ist ein Gewässer oder eine Stelle und ich muss einen Wurf machen, dann musste das einfach da sein. Und dann, ja, der Rest war gut verstaut, aber es war vielleicht schon ganz schön viel, kann man so sagen. Bellyboot, Warthosen. Ich hatte jetzt abschließend, glaube ich, 14 Routen plus eine Stippe mit. Und natürlich noch genug Equipment, also Fliegen, Köder, Ersatzköder, Schnüre, Rollen. Ich meine, das ist, da kommt schon was zusammen.
Ja, und dann kommt ja auch noch dein Video-Equipment wahrscheinlich dazu. Da brauchst du auch noch mal ein bisschen ein paar Sachen. Und ja, und daran ist man ja technikaffin. Und du stimmt. Hast jetzt ein Gimbal geholt zum Beispiel, noch mal dich gesehen. Das ja. Ist ja alles so. Braucht alles seinen Platz dann nachher im Auto.
Ist so. Also den Gimbal hatte ich auch schon vorher, allerdings den nutze ich nicht so oft.
Ja.
Es ist cool, also aber für die Angelvideos, wenn ich die selber mache, das ist, dann schaffe ich das ja oft gar nicht, den einzusetzen. Das ist dann doch ein ganz schöner technischer Aufwand. Und meistens filme ich es einfach aus der Hand, weil es authentischer ist für mich so. Weil bis ich dann den Gimbal aufgebaut habe und irgendeine richtig geile, coole Szene mache, da ist der Moment eigentlich auch schon wieder vorbei.
Ja.
Aber ab und zu brauche ich den beruflich, wenn ich jetzt mal Fotoaufträge habe für Immobilienfirmen, dann brauche ich den auch beruflich. Und wenn sich's anbietet, wie in dem Karpfenvideo am letzten, dann nutze ich den natürlich auch ab und zu mal beim Angeln.
Ein paar schöne Sonderaufnahmen kann man damit immer machen.
Das macht ja auch einfach Spaß. Allein, weil man diesen Moment erlebt und den noch so festhält, das macht ja auch Bock. Also das Filmen selber macht auch fast so viel Spaß wie das Angeln.
Das ist ein Hobby.
Ja, ist so.
Definitiv.
Ja.
Hattest du jetzt vor einem Datum, also so ein Jahr mal abgerissen, wo ihr sagtet, na Mensch, keine Ahnung, 2012 haben wir uns erstmal drüber unterhalten oder irgendwie sowas? Gab es sowas?
Nö. Also gar nicht. Ich glaube, es war tatsächlich 2019, sind wir abgefahren. Ende 2018 haben wir gesagt, ach komm, lass mal was machen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir den Winter jetzt noch hier. Bereiten alles vor und starten dann im Frühling Richtung Norden. Das war ja dann auch unsere erste Etappe Richtung Skandinavien.
Das heißt, ihr hattet natürlich vorher schon Erfahrungen damit, mit dem Reisenden über längere Zeit im Auto. Aber ihr habt dann gesagt, ungefähr ein halbes Jahr Vorplanungszeit wahrscheinlich kommen wir. Wir starten nächstes Jahr mal und dann geht es irgendwann los und wir gucken mal, wo uns der Weg dahin verschlägt.
Ja, also man kann es so sagen, also wir haben wirklich nicht viel geplant. Wir haben einfach alle laufenden Kosten versucht zu minimieren. Unsere Wohnung haben wir zwar behalten. Es musste in Berlin, weil wenn ich die, wir wohnen in einer Mietwohnung jetzt aktuell. Wenn wir die abgegeben hätten und wir wären zurückgekommen, dann hätten wir das Dreifache bezahlt. Also die behalten wir bis zum Ende.
Da kriegt ihr momentan nicht mal einen. Das ist noch ein viel größeres Problem.
Ja, deswegen. Ich meine, gut, wir haben ja das Auto. Wenn es ganz schlimm wird, geht schon.
Also ihr habt auch die hauptsächliche Zeit dann im Auto verbracht?
Auf unserer Reise selbst, ja.
Ja.
Ja, 85% auf jeden Fall. Natürlich hatten wir auch immer mal nette Stops unterwegs, ein paar gute Leute getroffen, die gesagt haben, ach komm, pennt mal hier bei uns oder hier kommt mal im Bett schlafen und bei uns eine Runde duschen oder so. Und in Norwegen hatten wir dann auch mal 1-2 Wochen halt in einem schönen Haus an einem Fjord. Aber prinzipiell haben wir die meiste Zeit auf jeden Fall in dem Bus geschlafen. Und das Abgefahrene ist, sobald wir in dem Haus waren und so nach einer Woche, haben wir es auch schon wieder vermisst, im Auto zu schlafen. Was einfach was anderes ist, wenn du morgens so leicht frierst und du gehst aus dem Auto und machst dir dann so schön schlumpig verschlafen, deinen Kaffee draußen in der Natur warm, guckst aufs Wasser und ja, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, als wenn du erstmal durchs Haus trottest. Ja.
Ja. Das muss man, glaube ich, erlebt haben. Also das muss man eine Weile gemacht haben. Da war vorhin mal eine ganz interessante Frage bei. Jetzt, was kommt denn hier vorbei geholpert? Jetzt, ich richte mal das Mikrofon hin. Es ist wirklich nicht zu glauben. Jetzt kommt hier jemand langgeschoben mit dem Wagen und wir haben das ganze Geboller hier drauf. Aber wir machen das alles mal live. Ja, du bist hier komplett, er guckt hier in die Tür rein. Ja, du bist hier live auf unserem Podcast
genau,
mit allem drum und dran.
Gut. Ja. Wunderbar, selbst?
Ja, wunderbar.
Wunderschön.
Was hast du vor jetzt hier?
Ich mach Feierabend.
Du machst Feierabend.
Dann ich habe auch schon mal ein zweites Bierchen.
Ah, sehr. Wieso, was heißt denn ja auch? Jetzt hast du uns verraten.
Das ist doch live, ich musste was.
Ja, okay.
Hab viel Spaß noch.
Ja, danke schön.
Feierabend. Schönen ciao. Feierabend. Ciao, ciao. Ja, mussten wir jetzt ja nicht unterbrechen hier unseren Dreh. Ne? Mhm. Aber ich denke, was ist denn das für ein Bollergeräusch hier im Hintergrund? Das
ist einfach einer fleißig, am 1. Mai.
Ja, ja, der macht hier die Räume immer sauber und ist ja sehr zuverlässig und kommt immer. Der macht das hier auch. Deswegen. Felix, immer zurück zum Thema, wenn ihr jetzt so viel draußen geschlafen habt, da war vorhin eine gute Frage bei gewesen. Hast du eine Idee, wann du die längste Zeit ohne Dusche war?
Ja, tatsächlich. Also die längste Zeit ohne Dusche waren ungefähr, würde ich sagen, 14 Tage. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht waschen kann. Also ja. Das war die längste Zeit ohne Dusche. Das waren aber so Momente, wo wir, das war relativ am Anfang sogar in Schweden, da konnten wir aber in den Seen und in den Flüssen uns waschen und duschen. Wir haben natürlich so eine ökologische Seife geholt, rein pflanzlich, ist klar.
Klar.
Und das Problem, beziehungsweise die Herausforderung daran war, dass die Wassertemperatur hatte 9 Grad. Aber wenn man so 3-4 Tage vor sich hin mockert.
Das härtet einen ab.
Ja, wenn man so 3-4 Tage vor sich her mockert, dann entscheidet man sich dann, okay, ich gehe jetzt da rein bei 8 Grad. Es ist immer noch angenehmer, als wenn man jetzt 2 Wochen durchhält. Nein, aber so, also es ergibt sich immer die Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen. Aber so richtig mit Dusche, also hatten wir eigentlich echt nicht so oft eine richtige Dusche.
Mhm. Naja, gut, aber es gibt ja da auch Abhilfen. Ne? Es gibt ja auch Solarduschen, also schwarze Beutel, die man sich hinten ranhängen kann und das sowas stimmt. Alles. Dann kann man sich auch mal abbrausen. Ich kenne das ja auch. Ja. Wir haben uns ja vorhin unterhalten. Ich war ja letzte Woche an der Elbe ein paar Nächte geschlafen und dann kann man da auch mal reinspringen.
Ja, du warst so. Ja Wolfsjagd. Also du bist ja ganz verrückt.
Ja, ich habe tatsächlich, das hatte ich dir ja vorhin schon gesagt, aber mehrere Spuren gefunden, also über eine ziemlich lange Strecke verteilt. Ein Wolf kann man ja dann doch schon, wenn man sich mit beschäftigt, vom Hund unterscheiden. Und den einen Abend tatsächlich Spuren gefunden, die auf jeden Fall nicht älter als 2 Tage waren. Und dann stand irgendwann in der Dämmerung der Revierförster vor mir und sagte, was machen Sie denn hier? Und ich sagte, naja, ich schlafe hier draußen. Und sagte, naja, wir haben hier vor einer Weile ein Wildschwein mit Wolfsverbiss gefunden. Ja. Und dann war die Nacht dann doch nicht so ganz gut gewesen am Wasser alleine. Aber nee, macht schon Spaß. Das ziehe ich dann natürlich auch durch. Felix, was jetzt ein paar Mal immer wieder gefragt wurde und für jeden vielleicht auch relevant ist, der sagt, so ein Abenteuer möchte ich mal machen, auch wenn es ein halbes Jahr oder ein paar Monate ist. Was ist denn da so an Equipment eigentlich dabei? Also das Auto ist natürlich jetzt erstmal so das ganz Wichtigste. Es bringt euch von A nach B, ihr schlaft da drin, ihr transportiert alles.
Ja, aber man braucht auch nicht unbedingt einen T5. Also ich hatte vorher einen Caddy und davor einen Polo und mit den beiden Autos habe ich es auch geschafft, draußen klarzukommen.
Ja.
Aber so, also ein Kombi, einfach eine Matratze hinten rein, ne, das, also wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber das, also nee, man muss nicht immer einen T5 haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich den schon holen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr übliches Auto, um sowas umzubauen. Der wird ja gerne genommen. Kannst du das weiterempfehlen? Oder würdest du sagen, naja, jetzt so nach meiner Erfahrung, 9 Monate da drinnen schlafen, ja, ich würde irgendwie was anders machen oder irgendwas anders umbauen. Gibt's da was?
Nee, aber man muss auch sagen, ich bin ein krass pragmatischer Typ. So. Also ich mache mir das jetzt hier nicht so Shishi-mäßig mit Deko und weißen Hölzern, sondern da muss einfach rein, was ich brauche.
Ja.
Und da muss rein, was Maria braucht und was Milo braucht. Und der Rest muss funktionieren. Ich bin da extrem simpel gestrickt. Aber jetzt habe ich nur ganz kurz den Faden verloren.
Es ging ums Equipment, aber genau. Gibt es sowas wie, dass du sagst, oh, jetzt, also das nächste, ich müsste irgendwann mal eine Standheizung einbauen, weil wenn wir irgendwo im Winter schlafen, das ist sehr kalt dann nachts und morgens oder gibt es irgend sowas?
Wir haben nichts direkt vermisst und eine Standheizung haben wir tatsächlich nicht. Wir haben auf der Hardanger Witter geschlafen bei -6 Grad. Wie die ersten Nächte in Schweden hatten wir -2 bis -5 Grad und wir haben gute Schlafsäcke oben drin.
Hm.
Das passt wunderbar.
Und der Hund, der schläft dann eine Etage tiefer?
Der schläft eine Etage tiefer und natürlich auch seinen Schlaf, sagt er, darf er auch nicht frieren. Der wird dann auch eingemurmelt abends, schön ganz entspannt und dann, ja, geht's dem auch gut.
Wie habt ihr das so mit dem Kochen gelöst?
Hat Maria gut gemacht. Ja, da haben wir einen ganz normalen Gaskocher mit einer externen Gaskartusche und der ist aber ganz gut. Das ist so ein, ja, ist aus dem Karpfenbereich. Das ist das Gute, wenn man viele Jahre Karpfen geangelt hat. Relativ neu, aber den kann man auch connecten. Dann hat man zwei Platten und dann kann man wunderbar kochen. Da macht man Salat dazu und dann entweder einen frischen Fisch, wenn man mal einen schönen Barsch gefangen hat, oder ein Stück Fleisch oder ein bisschen Tofu, was auch immer gerade da war. Ja, wir sind da, ja, so ungefähr haben wir das gelöst.
Als ihr gestartet seid, ihr hattet ja nicht so einen richtigen Plan. Ihr habt gesagt, ihr fahrt erstmal in den Norden. Da ging, glaube ich, das Frühjahr los, dann ist ja das besonders schön. Aber ihr habt ja eigentlich keinen Routenplan gehabt, sondern ihr habt gesagt, mal gucken, wo es hingeht. Dann seid ihr erstmal in den Norden gefahren. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
Also wir hatten auf jeden Fall wirklich gar keinen Plan, wo wir hinfahren. Wir wussten nur, wir fahren ja Richtung Norden. Das hat uns gereicht. Und wir sind gefahren Richtung Dänemark natürlich erstmal, haben ersten Stopp aber in Flensburg gemacht, wollte eigentlich noch versuchen, eine Meerforelle zu angeln, hat nicht geklappt. Dann sind wir weitergefahren, aber war trotzdem übrigens ein schöner Tag mit dem Angelteam Raubfisch Nord. Ja, die beiden Typen sind übrigens ganz cool, muss ich hier mal schnell reinhauen.
Ja, gerne, gerne.
Die sind echt nice drauf. Sind dann schnell weitergefahren nach Dänemark, dann dachte ich so, ach ja, easy, Dänemark. Da läuft es doch immer gut mit einer Meerforelle. Mhm. Haben da einen richtig schönen Spot gefunden. Habe ich jetzt ewig übrigens nicht mehr dran gedacht an die Story, aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir die wieder ein. Und da habe ich schönes Dachchen aufgestellt, bin schon mal rausgetapert, habe die ersten Würfe gemacht, habe auch schon Nachläufer gesehen. Auf einmal kommt da so ein Däne angefahren. Man müsste so, ja, so ein Schotterweg irgendwie. Mhm.
Und
kommt
der war aggro.
Ja, der kommt da angebrettert mit 80 über einen Schotterweg, macht eine Vollbremsung und hat dann gesagt, dass wir Nazis uns verpissen sollen. Und die deutsche Herrenrasse ist hier nicht erwünscht. Und
ich erinnere mich daran, das hast du mir noch erzählt.
Ja, genau. Also das war
die deutsche Herrenrasse ist hier nicht erwünscht, ja, und ihr seid euch verpissen. Das steht natürlich nicht für die denen als Aushängeschild dieser Herr.
Nein, um Gottes Willen.
Sondern die sind ja sehr freundlich, aber ja, das war eine krasse
Ereignis. Ja, also und dann wird es war so die erste Nacht praktisch dann in Dänemark und dann dachten wir auch so, na, das ist ja hier vollkommen abgefahren. Leute. Ja, also war speziell und da haben wir auch gesagt, komm hier, kein Bock auf Stress.
Komm, ich mein,
ja, sind so weit weitergefahren.
Im Übrigen habe ich mal so eine sehr ähnliche Situation erlebt mit meiner Herzdame. Wir haben gesagt, wir gehen mal in der sächsischen Schweiz wandern.
Ja.
So, also fahren wir einen Tag vorher los, damit wir nächsten Morgen früh aufstehen können und starten können. Wir haben gedacht, na, die eine Nacht pennen wir natürlich im Auto, ganz easy, ja. Haben uns auf irgendeinen Feldweg näher, also es war wirklich, da war weit und breit nicht mal mehr ein Dorf gewesen, auf dem Feldweg gestellt und wir schlafen nachts um 11, 11:30 fährt auf einmal ein ganz langsam Auto an uns vorbei und dann wieder und wieder und steht in einiger Entfernung.
Ja, das ist ja gruselig.
Macht Fernlicht an und dann fuhr er da in der Gegend rum. Ich sage, Mann, das ist ja total gruselig. Ich sage zu meiner Freundin, ich sage, und damals war es meine Freundin, jetzt ja Frau, ich sage, schlaf einfach, ich beobachte das mal, ich bleibe wach. Und ja, der fuhr, wahrscheinlich war es ein Jäger und der dachte einfach, was machen die Leute hier? Und früh ist morgens um 5.30 Uhr, wir hatten ja das Fenster einen Spalt offen, stand jemand vor dem Fenster, klopfte da sehr höflich an und erklärte mir, dass er vom Ordnungsamt ist und wir hier nicht schlafen dürfen. Okay. Und dann schmiss er mir in den Spalt, was das Fenster offen war, tatsächlich ein Ticket noch rein. Und dann dachte ich, ja, danke schön, wir machen doch hier nichts, kein Müll.
Ja, naja. Aber es ist eben verrückt, ja.
Gut, die Gesetze in Deutschland haben eben Vor- und Nachteile, so ist das dann eben.
Ja, aber es ist ähnlich in Dänemark, da ist dieselbe Rechtslage, also man darf da eigentlich nicht wild zelten und stehen. Das ändert sich ja dann in Norwegen, Schweden und
Finnland. Das Jedermannsrecht, da meinst du jetzt,
ist dann, oder? Das Jedermannsrecht, genau.
Vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, noch nie da waren, kannst du mal dazu was sagen? Was beinhaltet das? Erstmal ist es mit dem Angeln relativ einfach.
Naja, so einfach ist es mit dem Angeln jetzt auch nicht. Das legen wir mal lieber schnell ad acta mit dem Angeln. Also
nicht fangen, sondern also einen Angelschein kaufen ist erstmal zum Beispiel in Schweden
ganz
und Finnland, aber teilweise recht einfach, dass du kaufst und hast du für viele Regionen. Und Nee, doch, erzähl mal.
Ich hau mal.
Also aber bitte nur, wenn du meine These unterstützt.
Nein, nein. Dann müssen wir jetzt abbrechen. Nee, aber in Schweden ist es tatsächlich, es ist sehr gut gelöst. In Schweden ist es nämlich folgendermaßen, da gibt es so eine Regel, das haben mir Einheimische gesagt, an Seen muss an der größten öffentlichen zugänglichen Stelle, meistens ist eine Badestelle, ersichtlich gemacht werden, wem der See gehört und wie und wo man eine Angelkarte kaufen kann.
Ah ja, okay.
Also es ist einfach. Ein super Portal ist auch iFiske, da kriegt man eigentlich jede Angelkarte für fast jedes Gewässer für Süd-, Mittel- und Zentralschweden. In Nordschweden wird es dann ein bisschen komplizierter, aber man, da geht es auch. Also meistens ist ein Aushang und wenn nicht, dann sind die Seen auch gar nicht selten frei. Also da kann man dann auch wirklich angeln. Wenn dann die Regel sagt, ist da kein Aushang, dann gibt es dafür keine Angelkarte und dann darf man den See beangeln.
Ah, tatsächlich.
Und das ist auch gesetzlich so geregelt. Genau.
Spannend, ja, so einfach kann es dann irgendwie gehen.
Ja, ganz anders ist es, tatsächlich in Finnland. Da ist es in jedem Gewässer, muss man sich ultra viel informieren, weil teilweise haben die Seen, wenn die so 100 Hektar haben, 3 bis 4 Pächter und du brauchst dann auch, wenn du in diesen Seeteilen bist, 3 bis 4 Angelkarten. Also du brauchst für jeden Seeteil dann eine andere Angelkarte. Und Finnland ist super schön, super spannend, super geile Gewässer und wahnsinns Fischbestände. Aber die Regularien sind unfassbar kompliziert. Ich hatte ja das Glück, dass ich da mit so einer Filmcrew unterwegs war. Wir hatten ja dann einen richtig geilen Filmdreh gemacht.
Gibt es den eigentlich schon?
Ja, ich glaube, der war tatsächlich draußen. Ich habe es ein bisschen verbockt, den reinzuhauen.
Echt?
Es war ja nur so ein Werbefilm für Finnland und Angeln und Fliegenfischen in Finnland.
Ja, aber wurdet ihr da nicht irgendwie noch mit einem Helikopter irgendwo?
Ja, ja, mit dem Wasserflugzeug. So? Genau, aha. Mit dem Wasserflugzeug wurden wir in Lappland ins Hinterland geflogen und haben da an völlig glasklaren, nie besuchten Seen geangelt. Und das war ein unfassbares Erlebnis, ein super Spektakel und super coole Leute.
Habt ihr gefangen auch?
Ja, ja, also gefangen haben wir da auch sehr, sehr gut. Aber viel Forelle da oben, ne? Forellenregion. Aber wir hatten auch Hechte, wir hatten auch Hechtgewässer, Barschgewässer, wir haben Lachsflüsse beangelt. Aber es war eine Woche, wenn du, da waren wir dann schon 2-3 Monate unterwegs und das war in einer Woche, hattest du so ein Overload an Eindrücken, weil du bist praktisch in im südlichen Nordfinnland gestartet und bist dann ganz im nördlichen Finnland rausgekommen. Wir haben teilweise nur 2-3 Stunden geschlafen nachts, haben 2-3 verschiedene Spots über den Tag angefahren und überall immer Action, 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 Angeln, Angeln, Angeln. Sieht in dem Film aber eigentlich ganz lässig aus.
Das ist immer so, ja.
Dann hält man noch aber nicht.
Aber könntest du uns vielleicht mal den Link zu dem Film zur Verfügung stellen? Wenn du ihn findest, sendest du ihn mir und dann packe ich ihn in die Podcast-Beschreibung.
Mache ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es Project Valley hieß das. Hau ich dir rein, kriegst du.
Und das
dann
ganz
ist
cool.
Es endlich mal da.
Habe ich noch nicht mal gesehen.
Nee, ich glaube, ich habe den nur einen Hype gesehen. Das ist irgendwann mal untergegangen. Das ist so ein Imagefilm für das Fischen und die Region Nordfinnland.
Ja. Und das kommt ja dann so ein bisschen mal vielleicht zusammen mit der Frage, denn einige haben immer natürlich wieder gefragt, wie machst du das jetzt? Also was kostet so ein Trip? Hast du dann dabei Einnahmen? Passiert sowas? Oder also...
Sorry Leute, ich muss mal hier Flugmodus anmachen, sonst kriege ich richtig Stress mit Andreas. Ist mir gerade aufgefallen.
Ich habe mich schon gewundert, das brummt die ganze Zeit in deinem Mikro. Du bist ganz schlecht zu verstehen.
Nee, Quatsch. Nee, es hat mich gerade vibriert.
Also nochmal kurz wiederholt, das haben einige gefragt. Die sagen natürlich, was sind so die Kosten von so einem Trip und hast du da auch Einnahmen bei?
Ja, also die Kosten kann man schwer beziffern. Am Ende kostet es vor allem Geld.
Ja, das ist auch schwer, weil die Zeit, das Essen, was du jetzt hier zu Hause essen würdest, isst du denn da und so, es ist halt alles ein bisschen schwer zu kalkulieren.
Man kann es nicht zusammenfassen. Ich bin ein bescheidener Typ und ich brauche nicht viel und wir leben relativ entspannt. Also klar, ich bin auch ein Lebemann, aber wenn ich auf so einer Reise bin und du bist draußen in der Natur, dann lebst du ja auch von und mit der Natur viel und das heißt, du brauchst da wirklich gar nicht viel und du hast da eigentlich keine Kosten.
Ja.
Außerdem Sprit. Und ja, wenn du dann ab und zu mal einen Barsch mitnimmst, also ich kann es zusammenfassen, kann ich es wirklich nicht sagen.
Wärst du jetzt hier, würdest wärst du jetzt hier, würdest du ja auch hier eine Angelkarte kaufen und so, ob du sie dann da kaufst. Ja, das ist alles
also ein vielleicht bisschen. Vielleicht hat es insgesamt übers Jahr 10.000 Euro, irgendwo dazwischen wird es sich eingepegelt haben, denke ich mal.
Also, ja.
Muss man aber auch sehen, wir sind ja in Deutschland gestartet, dann nach, also ich kann die Strecke kurz zusammenfassen, also ganz genau weiß ich es noch, ist Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweden, Finnland, Schweden, Norwegen, Schweden, Deutschland und dann ging es auch schon über, und dann ging es irgendwann nach Marokko.
Also so, ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Ich sitze auch mal, ihr kannst wirklich hier runterrattern. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Ihr seid viel hin und her gefahren. Dann haben wir uns ja in Schweden auch nochmal gesehen. Aber nochmal ganz kurz die Frage nachgehakt. Ausgaben, okay. Hast du denn während der Zeit Einnahmen? Machst du irgendwas? Oder wie macht ihr das jetzt gerade? Habt ihr was gespart und gönnt euch das einfach? Oder was passiert?
Nein, also ich habe natürlich vorher bei Angeljo schon ordentlich reingeknüppelt. Also es kommt ja auch nicht von irgendwo. Hab dann
14, 16 Stunden Tage manchmal im schlimmsten Fall gehabt oder auch im besten Fall, wie man es sehen will. Und habe mir da ein bisschen was angespart an Stunden und am Bonus. Und das habe ich mir dann einfach über die Zeit auszahlen lassen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Einnahmen über YouTube und über externe Kooperationen, wie zum Beispiel mit Quantum. Bei den Jungs habe ich auch ab und zu was zusammen gemacht. Jetzt nicht so, dass ich da der Tech-Junkie bin von Quantum, sondern wir haben einfach coole Leute vermittelt, weil die überall in Europa Team- und Testangler haben. Und dann habe ich mit denen einen Film gemacht und dafür habe ich dann eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Und das ist natürlich optimal. Also für mich hätte es nicht besser laufen können. Du lernst coole Leute, also triffst coole Leute, die kennen die Gewässer, kriegst dafür noch ein paar Pinunsen, um dir das nächste Steak zu kaufen. Und ja, schon hast du wieder einen geilen Tag gehabt.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Kreislauf. Ja. Ja, okay, also Ausgaben habt ihr nicht sonderlich viel mehr jetzt als sonst gehabt, ein paar Einnahmen und ihr seid jetzt viel umhergefahren, jetzt seid ihr erstmal hier sozusagen wieder gestrandet, unterwegs, das kam natürlich nochmal dann oft als Frage, wir hatten ja vorhin das Essen, eine schöne Frage fand ich, was war denn das beste Essen unterwegs, also habt ihr mal irgendwo gegessen in einem Land, wo ihr sagt, ey, das war da in, keine Ahnung, Marokko, Restaurant, klasse, das war eine tolle Speise oder in Schweden, was hast du noch so in Erinnerung, so Vorteil zur Erinnerung?
Gar nichts. Ich bin ein unfassbarer Genussmensch und ich esse super, super gerne und ich kann das nicht sagen. Also entweder war es der Moment oder das Essen, was sehr gut war, aber ich kann nicht sagen, das eine Essen war gut. In Marokko, die Küche ist sehr, sehr gut. Also ja. Das kann man, also ist eigentlich auch egal, desto kleiner die Küche, sage ich mal, desto besser das Essen kann man in Marokko festhalten. Gerade die kleinen Straßenköche oder so, was die da für Tagine zaubern.
Man muss es sich nur trauen.
Ja, das ist einfach fantastisch. Aber auch ein frisch gebrutzelter Barsch in Schweden an einem Natursee, wenn du da gerade einen gefangen hast und sitzt da am Lagerfeuer und machst dir einen Barsch selber schön in der Pfanne mit Butter und ein bisschen Kartoffeln und Gemüse dazu, ist natürlich auch fantastisch. Oder die Esche mit ein bisschen Rosmarin drin überm Lagerfeuer gegrillt in der Alufolie. Das ist natürlich auch. Also ich kann nicht sagen, dass das eine Essen wirklich unfassbar gut war. Falls es mir jetzt noch irgendwann einfällt, aber ich glaube nicht. Das war einfach zu viel Gutes dabei. Also wir hatten, Essen legen wir eigentlich schon immer Wert, dass wir gut essen. Also
und da vielleicht mal bei dem Guten zu bleiben, so ein richtig schöner Ort, hat natürlich jeder wahrscheinlich seinen Charme gehabt, aber was war jetzt so erstmal das Highlight, wo du sagst, oh ja, das war einfach echt ein schönes Fleck Erde. Gibt es sicherlich viele, aber so.
Ja, es gibt nichts, was heraussticht.
Nee?
Nein, es tut mir leid, es ist einfach alles, das ist alles positiv in meinen Gedanken verankert. Oh, also die Highlights waren mit Sicherheit Norwegen, dieser Antjongsfjord, das ist irre, da fährst du mit dem Boot 22 Minuten, bist du am Gletscher, fängst dann aber 2 Minuten später wieder ein Heilboot oder gehst eben hoch zum Lachsfluss und fängst aber am Ufer wieder Meerforelle. Das ist landschaftlich, anglerisch und auch sonst ein absolutes Highlight, aber auch in Schweden, wenn du da im absoluten Nichts bist und du hast 10 Seen um dich rum, wo kein anderer ist und dann angelst 8 davon ab und in jedem davon fängst du einen 40er Barsch. Es gab, glaube ich, einen See in ganz Schweden nur, wo ich keinen 40er Barsch gefangen habe. Also das ist einfach eine andere Welt da oben. Das ist völlig, völlig verrückt und es ist landschaftlich alles schön. Also in Schweden...
Ist auch sehr unterschiedlich alles.
Wenn ich jetzt so laber, ja. Ist ja mal ein bisschen schwierig, ne? Wenn man so eine Weile redet, dann kommt ja die Erinnerung auch wieder. Aber einer der schönsten Flecken war tatsächlich, wo in Schweden war kurz nach Mittsommer, also es muss so Ende Juni, Anfang Juli gewesen sein, da hatten wir einen Stellplatz gefunden mit einer Sauna. Und die war frei zugänglich, da war Holz von den Einheimischen dazugelegt und die war direkt am See. Ich glaube, da gab es auch ein Video zu, da habe ich ein Topwater-Video zu gemacht an dem Gewässer. Oh, das war einfach unglaublich. Da sind wir dann auch 3-4 Tage geblieben, haben schön sauniert, nachts dann in den See gesprungen, von der Sauna in den See. Und das kostet halt alles nichts. Und dann bist du halt bei der Sache mit den Kosten, relativiert sich das dann halt auch alles. Stehst halt absolut traumhaft, du hast Holz da, du hast eine Sauna da, du gehst an den See, fängst dir da 1-2 Fische und Kartoffeln. Ja klar, Kartoffeln kosten Geld, aber ja. Das hält sich in Grenzen.
Und das Ganze jetzt mal umzudrehen, gab es denn irgendwo einen Ort, der ist da schon ein bisschen vorweggegriffen mit dem Dänen, da habt ihr dann gesagt, da hauen wir jetzt ab. Das war dann wahrscheinlich auch schon so der schlimmste Ort, aber jetzt so zurückblicken, wo du sagst, naja, müsste ich jetzt nicht nochmal hinfahren oder... irgendwie gruselig gewesen, als wir da standen, oder?
Nö, also gegruselt habe ich mich eigentlich und haben wir uns beide eigentlich nie. Weil unsere Einstellung ist, wenn man da schon zu vorsichtig und zu negativ an den Platz herangeht, dann passieren auch Dinge, die nicht gewollt sind. Aber wenn man einfach cool drauf ist und die meisten sind ja auch eigentlich alle Leute nett, wenn man mit denen gut klarkommt und einfach nett ist und positiv rüberkommt, dann sind die Leute auch cool drauf und dann passiert auch nichts. Und es ist auch nie irgendwas passiert, aber ich würde sagen, der unangenehmste Ort oder der blödste Ort, wie auch immer man es sagen will, war der Süden von Spanien. Das kann man festhalten. Aber nicht, weil es da besonders scheiße ist, sondern vor allem in Andalusien hast du als Angler ein Problem. Du kannst am Meer angeln, aber du kannst im Hinterland nicht angeln. Ich habe alles versucht, dort eine Angelkarte zu bekommen und es ist einfach nicht gelungen. In Andalusien, die hätten die Originalzeugnisse meiner Fischereiprüfung haben wollen, dann hätten sie mir unter Umständen, naja, und so weiter und so fort, aber das sind alles unrealisierbare Dinger, völlig, völlig unklar.
Weil das nicht gewollt wird, oder was meinst du, was ist da los?
Ja, ich weiß nicht, das ist eine neue Bestimmung da wohl seit einigen Jahren und ja, ich kann mir nicht vorstellen, die wollen da einfach nicht, also es hat nichts zwingend mit dem Tourismus zu tun, die versuchen, ich kann es dir nicht sagen, warum. Das Problem daran ist ja auch, dass in Spanien auch gerade da unten gar keiner mehr Englisch spricht. Also
das
ist, glaube ich,
das ist erschreckend.
Das ist,
du sprichst mit jungen Leuten dort in einem Restaurant, wo du sagst, die müssen ja zumindest, wenn sie jung sind und jeden, so ganz einfache Sachen wie Zucker oder Gabel oder sowas, das gibt es dann teilweise nicht auf Englisch. Nein. Und dann steht man da wirklich und denkt, das kann doch nicht sein, dass man nicht weiß, was Löffel heißt, wenn man in einem Restaurant arbeitet oder irgendwie. Ja,
ja, ja.
Kenne ich.
Ich meine, es ist auch sonst in Spanien nicht so einfach, den Angelschein zu kriegen. Das erinnert doch schwer an Passierschein A38, glaube ich.
Asterix und Obelix, ja.
Ja, genau. So kann man sich das vorstellen. Also du gehst auf die Touristeninformation. Die Touristeninformation schickt dich zum Bürgeramt. Das Bürgeramt schickt dich dann aber wieder zum Angelladen. Da musst du dann erstmal was da musst du dann dir was signieren lassen. Dann gehst du wieder zurück aufs Bürgeramt. Dann kriegst du einen Beleg, dass du zur Bank gehen darfst. Musst du mit dem Beleg das Geld ablegen bei der Bank. Gehst wieder zurück zum Bürgeramt und kriegst dann, wenn es gut läuft, ja, dein Angelschein. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So kann man das zusammenfassen. Also Spanien ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber das Gemeine daran ist halt, in Andalusien ist es so unfassbar schön. Hm. Im Hinterland von Andalusien sind so schöne Gewässer und das ist so eine schöne Landschaft, nicht vergleichbar mit zum Beispiel, weiß ich nicht, hier, du kennst ja diese Gartenbaustädte und Länder da wo nur Plaste ist.
Ja.
Und Andalusien ist halt anders, ist halt wirklich
fantastisch. Wir sind da schon, ich glaube mal 500 Kilometer durchs Hinterland schon mal mit dem Auto gedüst.
Oh Mann, ist das schön, ne? Wenn du da in Andalusien in einer heißen Quelle liegst und guckst dann so in den Nachthimmel, in den Sternenhimmel, ist natürlich auch alles kostenlos, da sind dann einfach heiße Quellen, die kommt 40 Grad warmes Wasser raus, sind Natursteine rumgelegt und dann sitzt du da mit ein, zwei Einheimischen und lässt es dir gut gehen, also es ist wirklich schon abgefahren, ja. Und da lebt schon was.
Klingt traumhaft. Ja. Wie ist denn jetzt so euer Ziel dabei? Ihr seid jetzt erstmal gestoppt durch die Umstände hier gerade, aber jetzt weiß man natürlich nicht auch, wann wieder reisen und wie alles erlaubt ist, aber danach geht's weiter, oder?
Ja, also es sind viele spannende Sachen jetzt in der Werde. Man muss jetzt einfach mal gucken, wie sich da viele Sachen entwickeln. Aber wir werden auf jeden Fall weiterreisen. Also ich habe ein spannendes Projekt auch in Norwegen. Maria möchte vielleicht auch mal ein, zwei Jahre nach Norwegen sogar dann dort arbeiten. Aber
Maria ist Notfallkrankenschwester,
kann man das mal so sagen? Ja, Intensivkrankenschwester, genau. Also die ist gerade schwer gefordert. Also schön artig bleiben. Und
das heißt, sie kann ja auch überall arbeiten, wahrscheinlich findet da überall Arbeit.
Ja, und in Norwegen ja sowieso, ist auch gut bezahlt. Ja. Und vor allem, also viel wichtiger, gute Arbeitsbedingungen. Geld ist eher sekundär in der Regel bei uns. Ja, und aber ja, wie gesagt, bei uns stehen viele Sachen an und das Reisen kommt auf jeden Fall wieder. So. Mhm. Also ob Norwegen oder Schweden, aber wir werden wieder viel Skandinavien machen und im Winter dann wieder Richtung Süden fahren und gucken einfach, wo der Wind uns hintreibt.
Ist ja auch so der schönste Ausgleich, wenn du im Sommer hier in den Nordländern, wenn wir Deutschland schon mal dazu zählen, wir sind ja Nordmänner, ja. Wenn du das alles dazu zählst, da ist der Sommer, Frühling hier alles wunderbar.
So herrlich.
Der Winter ist natürlich hier sehr, sehr schwierig mit 0 Grad und Regen in Deutschland und wenig Sonne. Dann, wenn man dann irgendwo im Süden ist, ist natürlich ein Träumchen.
Ja, das stimmt. Obwohl, also ja, doch, das kann man schon so zusammenfassen. Das war auch, glaube ich, einer der schönsten Momente auf unserer Reise, war jetzt gar nicht so zwingend anglerisch, sondern Wir waren im August ja noch in Nordnorwegen oder im August, ja in August. Und da hat Maria dann noch ihre ersten Nordlichter direkt am Fjord gesehen. Und das war natürlich schon was Besonderes.
Das klingt schön.
Da habe ich mich gefreut, dass ihr großer Traum diesbezüglich dann auch in Erfüllung gegangen ist. Und kurz nachdem wir die dann gesehen haben, sind wir da auch relativ schnell wieder abgereist. Und dann abgehakt. Wurde es nämlich auch dunkel und kalt und sind dann halt nach Marokko gefahren.
Ja. Die haben ja auch, glaube ich, eine ziemlich hohe Selbstmordrate in den nördlichen Ländern, was über den Winter angeht.
So. Deswegen ist der Alkohol auch so teuer da.
Ja, dass man sich nicht noch totsäuft nebenher. Es ist wirklich schwierig und hat dann alles so immer...
Hat alles Vor- und Nachteile, es ist so.
Bestimmt. Tja, das ist ein echt interessantes Thema. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so viele in den Fingern juckt und die sagen, Mensch, morgen schmeiße ich mal meinen Job hin, hol mir noch ein Kombi.
Ich finde es eine gute Idee.
Ja,
ich würde es auch machen.
Ja, würdest du immer wiederholen.
Ja, auf jeden Fall.
Die Reise geht dann erstmal weiter, aber ihr wart ja jetzt, um nochmal kurz auf das Ende des Trips sozusagen, bisheriges Ende sozusagen, erstmal nochmal zu sprechen zu kommen. Ihr seid ja vom Norden runter in den Süden und da wart ihr noch eine Weile in Marokko. Da würde mich jetzt persönlich nochmal interessieren, das Erste, was man natürlich vielleicht im Hinterkopf hat, ihr schlaft im Auto. Wie sieht es da aus mit der Sicherheit?
Also Marokko würde ich persönlich sagen, ich habe mich da sicherer und wohler gefühlt als in vielen Teilen von Spanien.
Tatsächlich?
Ja.
Also, woran liegt das? Was hat die Sicherheit ausgemacht oder das Sicherheitsgefühl?
Die Menschen sind sehr, sehr nett da, sehr, sehr freundlich zuvorkommt. Also außer wenn man jetzt natürlich in Großstädte geht wie Marrakesch, aber es ist halt wie überall so, ob Madrid, Rom.
In Berlin wirst du auch angepöpelt.
Eben, das spielt ja keine Rolle. Aber wenn man da in der Freiheit steht, die sind super aufgeschlossen, super lieb.
Kommt man mit Englisch da weiter?
Oder die sprechen Englisch. Auf jeden Fall schon mal besser als die Spanier, aber ansonsten Reichen Französisch. Französisch ist da doch, also ist ja die zweite Sprache, glaube ich, die Landessprache mit, neben Arabisch. Also Französisch spricht eigentlich jeder. Aber es hatte ganz einfach irgendwie damit zu tun, dass vor vielen Jahren der Tourismus abgeebbt ist. Und Marokko ist ja, wenn man es jetzt politisch betrachtet, doch stark isoliert.
Ja.
Im Süden, im Osten, also da, sie sind eigentlich autark da für sich. Das heißt, sie müssen sich mit den Europäern, sie haben schon so eine gewisse europäische Anbindung. Und der König von Marokko, der hat irgendwann gesagt, dass jeder Tourist so zu behandeln ist wie sein persönlicher Gast. Und es hat einen unfassbaren Bruch gegeben. Und die Leute haben wirklich von einem Jahr auf das andere die Touristen super freundlich und super lieb und super zuvorkommend behandelt. Weil in den Jahren vorher, also war ja auch schon vor x Jahren mal in Marokko zum Karpfenangeln, das ist ja schon echt lange her, im Gebirge, da war es teilweise noch ein bisschen anders. Und aber es hat sich gewandelt. Also es ist unglaublich friedlich und freundlich geworden. Das glaube ich auch, in der Mordstatistik ist Marokko eins der friedlichsten Länder,
wirklich betrachtet. Das ist ein spannender Punkt. Und du hattest da auch, glaube ich, da gab es noch so ein kleines Event oder ein Zusammentreffen. Ich hatte es verfolgt mal kurz und dann warst du zufällig dabei.
Kleiner Zufall.
Und dann, was war da los? Da waren etliche Teamangler oder
Firmen? Ja, ich war einfach ein Zufall. Um es zusammenzufassen, ich glaube, das waren 4, 5 Jungs aus Deutschland, die einfach Bock hatten auf eine Woche Marokko-Angelurlaub, weil die Schwarzbarsche angeln wollten und ein paar Seabass, Wolfsbarsche. Und sind dann halt ein paar Einheimische und die verfolgen das über Insta und Facebook und die haben sich dann einfach auf dem Battle getroffen, aber es war halt ein rein freundschaftliches Ding einfach so. Also ein paar Teamangler aus Deutschland hatten einfach Bock zu angeln und ein paar Marokkaner, ein paar Locals haben da geangelt und da haben wir einfach so ein kleines Spaß-Event draus gemacht.
Da warst du mit dabei?
Ich war dann tatsächlich nur zufällig da und habe also 2 Tage vorher mich mit Salah kontaktiert. Und das ist unfassbar. Ich habe, glaube ich, Salah geschrieben und Hassan. Hassan hat mich dann gleich an Salah, der ist auch Teammanager bei Spro, hat auch einen YouTube-Kanal weitergeleitet. Und ich hatte mich ja vorher mit Hassan in Marrakesch getroffen, in einer Kneipe. Und er hat mir gleich alles erklärt, alle Spots gezeigt, wie ich an Angelkarten komme und wo es cool ist. Also es ist unfassbar, wie freundlich und hilfsbereit die Menschen da sind. Und die freuen sich darüber, wenn da Angler hinkommen. Und es ist unglaublich, wie unterschiedlich Marokko ist, auch in der Fischdiversifikation. Es gibt, glaube ich, in Marokko gar keinen Fisch, den es nicht gibt. Also die haben dort Barbe, Zander, Hecht, Forelle, also im Meer sowieso alles, Blumenfisch, Seabass. Es ist unfassbar vielfältig. Ne? Blackbass sowieso, Barsch, also es ist unglaublich. Ich war natürlich jetzt zu einer nicht so günstigen Zeit da, weil vieles geschont war, war im Winter da. Aber ansonsten schon krass.
Dann war das wahrscheinlich anglerisch, weil die Frage kam über Instagram jetzt auch ein paar Mal. Mensch, hey, was war denn jetzt so der tollste Fisch und so weiter? Wahrscheinlich anglerisch von der Vielfalt her ein Topspot, oder?
Ja, ich konnte es nur nicht nutzen. Aber ist auf jeden Fall einer der Topspots, wenn man das, ja, wenn man sich mit dem Klima da zu den nicht geschonten Zeiten auseinandersetzt, dann ist es schon.
Und wahrscheinlich noch der Trip in Finnland mit den ganzen Guides, die dann natürlich alles breit bieten können und man hat Erfahrene dabei, war wahrscheinlich anglerisch auch ein ganz besonderer.
Ja, das anglerisch würde es jetzt nicht als ganz besonders. Ja,
weil Stress war.
Ja, aber es war eine schöne Erfahrung. Anglerisch als einer der schönsten ist und bleibt Mittelschweden und bis Mittelnorwegen. So, das ist anglerisch und landschaftlich beides so überragend, das ist unvergessen. Und wenn du in Schweden an jedem See hältst und fängst an 40er Barsch und da kein Barsch drin ist, dann weißt du da schon, okay, dann gibt es dicke Forellen, dann ist es schon eine andere Welt. Man kann es nicht vergleichen. Aber das macht ja auch ist ja das Coole, du fährst immer wieder ein neues Gewässer und das ist immer wieder der Reiz, du musst das Gewässer erschließen, du musst erstmal gucken, was schwimmt da überhaupt drin, du hast ja keine Information.
Genau, aber du musst jetzt immer ehrlich sein, Felix. Du bist ein sehr ambitionierter Angler, wer mit dir angeln geht, weiß, das ist nicht nur eine Spaßsache. Felix hat dann irgendwann mal so einen Down, wenn gar nichts geht, dann setzt er sich mal hin und überlegt kurz, aber dann fängt er wieder an, irgendwelche Köder aus der Box zu kramen oder noch was anderes oder schwer oder tiefer oder so. Also du bist bist sehr ambitioniert, wenn es dann ums Fangen geht und austesten und Gewässer erkunden.
Ja. Das ist für mich das Spannendste, die Sache zu verstehen. Und wie gesagt, ich angle seit über 30 Jahren. Und du verstehst eben nie immer alles, aber du kannst es immer wieder probieren. Und du hast immer ein neues Gewässer und immer einen neuen Tag. Und du aus jedem Tag und aus jedem Gewässer nimmst du irgendwie wieder was Kleines mit fürs nächste Mal an Erfahrung. Denn ich glaube, so die Zeit am Wasser und die Erfahrung, die du damit holst, das ist am Ende das Entscheidendste für den Fangerfolg vielleicht auch. Das ist wohl so.
Gibt es denn da die Frage, fand ich vorhin ganz gut, die wurde mal reingeschmissen. Wie gesagt, seht es mir nach. Ich konnte mir vorhin nicht die ganzen Namen notieren, wer es dann gefragt hat. Aber die Frage war, gab es so einen Köder, der rausgestochen hat? Ich glaube, es gab mal irgendwann so eine Knappheit an einer bestimmten Sorte, wo du sagst, ich muss ja fast mal wieder nach Deutschland fahren, um die wieder zu bekommen.
Ja, dann hatte ich My Fishing Box natürlich.
Das
ist doch klar. Also ich habe mir natürlich jede Woche die My Fishing Box, ich habe ein Sonderabo gehabt.
Darf ich dir das Geld jetzt für die Werbeeinsprechung gleich geben oder später?
Nee, so war gleich, lieber gleich. Nein, aber ich, ja, alles gut. tatsächlich in Schweden und auch in Norwegen haben sich zwei Farben, also ich würde jetzt nicht besonders auf einen Köder eingehen, aber auf eine Farbe, doch krass herauskristallisiert und es war Motoröl. Motoröl, PP, Red und wenn es ganz, ganz trüb war, Green Pumpkin Chartreuse. Okay, Green Pumpkin Chartreuse ist auch eigentlich egal, wo man fischt, eine gute Farbe. Aber dieser Motoröl Gummifisch, also ich habe am Ende gefischt von K-Tech, von Westin, bin dann in Angelläden in Schweden gegangen und habe mir einfach jede Motorkrücke gekauft, die es da gab, weil die Dinger so zerrissen wurden von den Barschen, das kann man sich nicht vorstellen, die Farbe. Also ich habe dann auch Gunki geangelt und
Quantum
alles.
Natürlich.
Quantum. Selbstverständlich Quantum. Ja.
Den Deal gesprochen haben. Nein, weil es war jetzt auch ein Scherz meinerseits, aber.
Richtig.
Warum also das übrigens so ist, das könnt ihr mal erfahren, wenn dieser Podcast hier vorbei ist und ihr wollt, dann könnt ihr mal schauen in der Playlist, denn dort gibt es noch einen Podcast mit dem Martin. Welche Farben sehen Fische? Ich glaube auch bis heute zumindest der meistgehörteste, das wirst du dann vielleicht ablösen. Und dort geht er mal ein bisschen drauf ein, also warum
schön
das
zuhören.
Ist. Ja, genau. Und er geht mal drauf ein, warum das mit UV und warum zum Beispiel die Grüntöne und so weiter, gerade bei Barschen und so weiter, sehr interessant. Sehr
spannend. Ich kenne Martin jetzt auch über Insta persönlich und ist einfach ein richtig cooler Typ. Also der weiß schon, was er macht, der hat schon Ahnung. Und vor allem das Wichtigste, er ist passionierter Angler. Deswegen lohnt sich das Reinhören da. Also er sieht das nicht nur wissenschaftlich, sondern er sieht es halt als Angler.
Hat er sich jetzt hier verstellt? Weil er nimmt es jetzt... Hier, kannst du mal was sagen?
Ja, na klar.
Ach so, jetzt hört man mich auch wieder.
Ja, siehst du.
Klasse.
Man Technik, muss Felix haben.
Ja, Technik muss man auch beherrschen können, ja.
Wir haben die Pause auch gut genutzt für einen Schluck Hopfenwasser.
Hopfenwasser und frische Luft geschnappt und mal überlegt, was wir hier noch so reinbringen können, was euch auf jeden Fall interessiert. Ich finde das Thema auf jeden Fall mega spannend. Ich habe mich da schon richtig drauf gefreut, weil das garantiert jetzt viele verfolgen und sagen, wow, also ein Traum einfach als Angler losfahren mit dem Auto und mit der Herzdame und dann angeln. Klingt natürlich mal so ein bisschen romantisch. Was würdest du beim nächsten Trip anders machen, wo du sagst, hätten wir vielleicht irgendwie anders planen sollen, könnte man besser machen? Gibt es da einen Hinweis?
Ja, wir haben gesagt, und zwar kann man sagen, irgendwie waren wir doch relativ gehetzt noch. Also man kann sich das schwer vorstellen, aber wir hatten, wir haben uns zum Beispiel getroffen, dann hatten wir den Filmdreh in Finnland, dann hatte ich einen Termin mit Quantum und so weiter und so fort. Also ich bin doch noch relativ viel von Stelle zu Stelle gehetzt, sodass wir an manchen Plätzen, die wirklich wunderschön waren, nicht so lange verweilt haben, wie wir es vielleicht hätten machen sollen. Also beim nächsten Trip würde ich mir noch mal mehr Zeit lassen an einzelnen Stellen, um nicht so viele Sachen zu sehen, sondern die Stellen, die wir anfahren, einfach auch mehr aufzunehmen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die wir hatten.
Ist so ein häufiger Urlaubsfehler auch, ne? Wenn man ein bisschen Zeit hat. Und wir machen es relativ dann viel, dass wir uns einen Mietwagen nehmen und fahren durchs ganze Hinterland.
Ja.
Manchmal nimmt man sich zu wenig Zeit und dann sagt man, ach, es gibt noch einen anderen Ort, da fahren wir da mal noch hin. Und eigentlich sagt man, naja, man hätte mal ein bisschen noch runterfahren können und noch bleiben können.
Ja, ich meine, wenn man 2 Wochen Zeit hat, dann versteh ich ja auch. Ne? Dann will man ja auch was sehen und man will auch was von den Leuten und von der Kultur irgendwie mitbekommen. Nur hatten wir ja ganz viel Zeit, aber trotzdem war es genau dasselbe. Es ist schon irgendwie komisch. Also da würden wir, glaube ich, schon noch bewusster das Erleben in den Vordergrund stellen beim nächsten Mal, kann man so sagen.
Gibt es einen Tipp, den du irgendjemanden, der das jetzt auch vorhat und sagt, ja, das klingt gut, das mache ich. Hast du da so einen Tipp an der Hand, wo du sagst, wenn du jetzt starten willst?
Ja, volltanken, losfahren. Das Beste, was du machen kannst. Ja, und der Rest ergibt sich sowieso, weil auf so einer Reise ergeben sich die Dinge Stück für Stück. Und das Beste auf so einer Reise sind nicht die Fische, die du fängst, sondern das sind die Momente, die du mit demjenigen erlebst, der mit dir mitfährt. Und das sind vor allem die Begegnungen und die Menschen, die du triffst. Das ist eigentlich das Schönste daran, wie unfassbar viele coole Leute du triffst und die, also ob Angler, andere Angelverrückte oder auch normale Einheimische oder ganz andere Reisende, jeder hat eine Geschichte und jeder hat was Tolles zu erzählen und bei jedem nimmst du was mit und das ist wirklich einfach treiben lassen und offen auf die Menschen zugehen, glaube ich. Das ist so das Wichtigste, was ich als Tipp mitgeben kann, weil dann erlebt man das wirklich richtig, richtig gut.
Mann, Felix, jetzt kannst du doch nicht so ein schönes Schlusswort hier gerade bringen.
Das ist kein Schlusswort. Du hast mich einfach gefragt.
Das wäre ein gutes Schlusswort gewesen, ja. Eben gerade, was du gesagt hast. Das kann ich mir vorstellen. Die Frage kam vorhin noch, die fand ich ganz interessant, auch über Instagram. Hattet ihr eigentlich eine Panne mit dem Auto?
Nee, nie, nichts. Also von daher kann ich euch den T5 sehr gut, sehr, sehr, sehr warmen Herzens empfehlen. Wir haben ja beide Automobilkaufmann gelernt. Ich hatte ja einen Caddy vorher und habe mir mit dem Kauf dieses Autos, also auch schon deutlich vor der Reise, viel, viel Zeit gelassen. Habe den vom Privatgebrauch gekauft, weil neu kannst du die Dinger ja auch nicht schießen. Damals, glaube ich, 25 Schleifen dafür bezahlt und der hatte 70.000 runter. Und bei 120 habe ich mal die Kupplung machen lassen. Das liegt aber auch daran, dass ich mein Boot viel damit ziehe.
Mhm.
Am Ende der Reise hatten wir jetzt 200.000 runter und ich hatte nie eine Panne. Ich habe aber auch extra mir den 2.0er Motor geholt, weil der eben kompromisslos gut ist. Also der mit einer der solidesten TDIs, die es bei VW halt gibt. Also der 2.5er, der soll nicht so gut sein. Der ist wohl mackenbehaftet, relativ stark. Und es hat lange gedauert, bis ich genau das Auto hatte mit 2 Schiebetüren und so weiter, was ich auch damals haben wollte. Ja, und dazu sieht er auch noch gut aus.
Und äußerst praktisch wahrscheinlich auch noch da.
Super praktisch.
Dazu gab es denn mal einen Unfall beim Angeln?
Auch nicht.
Auch nicht?
Nö, eigentlich bin ich. Nö. Nö, nö.
Bist also überall.
Ich wäre Felix der Glückliche. Ich schlitter tatsächlich eigentlich immer mehr so in gute Sachen und an schlechten Sachen vorbei. Ich weiß nicht, ob es am Namen liegt oder ja, einfach positiv denken, dann klappt das meistens auch. Hatte keine Unfälle. Mir wurde nichts geklaut, ich habe nichts verloren. Also wirklich unglaublich. Also ich habe wirklich so gut wie, ich könnte jetzt lange nachdenken, um irgendein negatives Erlebnis oder so rauszupopeln, aber selbst dann, glaube ich,
Wird es mir schwerfallen.
Macht es denn eigentlich mal Sinn, so für die Leute, die dich verfolgen, auch auf Instagram und YouTube, da ist ja dann immer eine relativ häufige Frage, Mensch, kann man mit dir auch angeln gehen? Gibt es da so die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt irgendwann nochmal in Marokko und du bist gerade jemand, der da sowieso lebt oder so, gibt es da irgendwelche Kombinationen?
Ja, also die Frage habe ich tatsächlich relativ häufig, ja, ob man mit mir angeln gehen kann und die Leute, dass dann Leute auch dafür bezahlen
deswegen
würden.
Deswegen könnt ihr in der Videobeschreibung gucken, es geht ab 70 Euro die Stunde los.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist halt alles nur eine Frage des Geldes. Schreibe ich dann immer nein. Also es ist ganz einfach. Nein, ich würde persönlich, glaube ich, nie für Geld mit anderen Leuten angeln gehen. Ist einfach nicht mein Ding.
Ja.
Ich bin nicht so der Guide. Es gibt richtig gute Guides. Das habe ich auch gemerkt auf der Reise. Es gibt nicht so gute Guides. Aber um nochmal zurückzukommen zum Thema, ich würde es nicht machen. Hm. Wenn mir jemand schreibt und der hat sagt, okay, komm doch mal vorbei oder wir sind gerade in der Nähe, klar, dann komme ich vorbei, weil es ist doch cool. Du lernst einen neuen Angler kennen, du lernst ein neues Gewässer kennen. Das macht doch riesen Bock, mit anderen Leuten angeln zu gehen. Das macht
halt
doch
passen,
aus. Ja, genau. Und wenn es passt von der Strecke, weiß nicht, wenn es mal hier ein paar Kilometer Umweg sind oder da, dann ist doch kein Thema. Und wenn es, das ist doch, also für mich ist es ein super Mehrwert, mit anderen Leuten angeln zu gehen, weil ich selbst noch über 30 Jahre lerne. Ich lerne ja trotzdem immer noch was dazu. Weil jeder hat so seinen eigenen Schinken, den er da abkocht.
Mhm.
Ne? Also klar.
Und du hast jetzt gerade einen guten Ball hier nochmal reingeworfen. Du meintest Guides auf der Reise, da hast du ja auch ein bisschen was wahrscheinlich gemacht und erlebt. Da ist auch, glaube ich, einer besonders herausgestochen. Ich weiß, wir hatten nochmal kurz danach telefoniert, als du in Spanien warst.
Ja, das war wirklich, also A, ist es ein unfassbar cooler Typ, Thomas Axthaler vom Ebro. Der hat auch eine eigene Website, No Fishing, No Life. Und ist einfach ein cooler Typ und der macht einfach was, was es sonst nicht so gibt. Und zwar, der driftet mit einem Boot mit euch wie Wildwasser-Rafting praktisch die Flüsse runter. Und dabei fangt ihr einfach riesige Welse. Er hat über 500 Welse alleine, 500 Welse über 2 Meter im letzten Jahr, also 2019. Ja, mit seinen Guiding-Kunden. Wir hatten jetzt ein bisschen Stress mit dem Wasserstand, deswegen konnten wir das so nicht machen. Wir haben einen Monster verloren in dem Video auch, was aber auch passiert. Aber das ist eine Angelei und eine Angelart, die kriegst du sonst nirgendwo geboten. Es ist unfassbar spektakulär. Ich meine, wo wirfst du denn auf 3 Meter Sicht einen 2-Meter-Waller an? Und wenn du Glück hast, steht da vielleicht noch ein Albino. Und das alles während du über Stromstellen schnellen treibst.
Schon, das klingt spannend.
Das ist super spannend.
Auch da werden wir es einfach mal so machen und halten mit der Podcast-Beschreibung. Ich packe euch das mal rein, soweit den Link zu dem Guide, dann könnt ihr da auch mal schauen, ob ihr da vorbeifahrt.
Verrückter Typ, Thomas. Also der ist wirklich verrückt. Angelverrückt, im positiven Sinne.
So, und jetzt bleibt ihr erstmal in Berlin.
Jetzt bleiben wir.
Du bist Berliner?
Ich bin Berliner, gebürtiger Berliner.
Seltenheit.
Es gibt sie noch in Berlin. Ja. Aber ich bin ich bin in Berlin geboren, muss ich ehrlich zugeben, und war dann aber auch einige Jahre auf Rügen, bin da groß geworden, in Dranske, um genau zu sein.
Mhm.
Naja, klar, dann weißt du auch, warum ich so gerne Meerforelle angel oder Hecht.
Ach, da kommt deine ganze Bottenerfahrung und so auch her.
Ja, hab da schon ein bisschen was erlebt.
Ja.
Bin dann aber, genau, Anfang, Mitte der 90er sind wir dann wieder zurück nach Berlin. Aber die Verbindung nach Rügen in meine alte Heimat, die wird wohl nie wieder gehen. Das ist einfach zu schön da oben.
Na, ja. Vielleicht im Alter dann mal wieder. Übrigens, Heiko und Jan, die machen jetzt ernst. Die wollen sich da ein Boot hinlegen und dann müssen wir das wahrscheinlich nochmal hin.
Franz hatte mich gestern auch angeschrieben, er braucht jetzt mal den Link zu dieser geilen Tiefenkarten-App. Wollte ich übrigens auch mal ein Tutorial machen bei YouTube.
Navionics, die nutzt du ja sehr viel,
ja,
ne?
Ja, das ist ja auch unfassbar gut. Also damit fängst du halt wirklich mehr Fische und du kriegst alle Informationen hammermäßig, ist halt nur teuer.
Ja. Wieso, was kostet die App?
Ich weiß es nicht.
Du musst, glaube ich, dann noch
20 Euro im Jahr oder so?
Dann musst du noch die Karten noch extra bezahlen oder
so? Nee, auf der App nicht. 20 Euro im Jahr, aber es ist auch auf meiner Reise eins der nützlichsten Tools gewesen, die ich hatte, weil auch viele größere und mittlere Seen in Schweden sind dort drin verankert. Das ging runter. Das
ist eine Tiefenkarte, muss mal reingerätschen die sagen, Navionics, was ist das? Eine Tiefenkarte für Gewässer.
Ja, und die ist relativ detailliert. Also im Bereich Meer sowieso, also für Norwegen ein absolutes Spektakel. Und auch Seen, ging runter bis nach Mittel Marokko. Da konntest du auch noch gut einsehen, die Meeresbereiche. Aber auch hier im Müggelsee sind die Tiefen rudimentär eingezeichnet und Andere Angler, die markieren da auch ihre Fangplätze drauf und was man da fängt und auf welcher Tiefe. Und das ist ja klar, wenn man ganz neu ist am Meer oder am Ozean oder auch an Seen, natürlich super hilfreich.
Ja, und es kommt ja noch dazu in Bereichen wie Norwegen, da ist es ja fast unerlässlich, da hast du auf einmal eine Untiefe, wenn du Glück hast, ist eine Stange, steckt eine Stange drin und wenn nicht, dann so ist es mir mal ergangen mit vollem Tempo, Gott sei Dank mit einem sehr soliden Boot, sind wir dann zum Stehen gekommen auf einmal auf einer Spitze und das sah auch nachher so aus, dass wir nicht mehr alleine runterkamen, das heißt ein anderes Boot musste uns runterziehen. Und diese etwas größeren Boote, die haben ja dann schon mal Pumpen. Also die haben ja solche Lenzpumpen, die pumpen dann entweder je nach, ob du sie anschaltest oder nach Wasserstand im Boot. Und wir waren auf dem Atlantik danach draußen, haben uns gewundert, warum läuft diese eine Pumpe die ganze Zeit? Und dann war es tatsächlich so, unter dem Boot war ein Kiel, ein Metallkiel. Der war logischerweise mit Schrauben festgemacht und da sind einfach 2-3 Schrauben weggeflogen. Und
ja, unerhört.
Hätte man noch runtergehen können auf dem Atlantik. Aber die Pumpe hat es geschafft, ja.
Unerhört, dieses Boot. Also das ist einfach die Schrauben verliert. Kann das nur sein. Ja. Gut, dass du wieder zurückgekommen bist.
Ja, das ist mal so ein Erlebnis. Der Sturz dabei war auch sehr unlustig. Oh, ja, hätte man dennoch mal noch schnell irgendwie was anderes in der Hand, dann, ja, na gut, so eine Sachen erlebt man dann einfach und vergisst man auch nie wieder wahrscheinlich hier euren Trip jetzt.
Ja, nee, also wir haben so viel Gutes da mitgenommen und ja, das ist einfach ein Anreiz gewesen, das auch immer weiterzumachen. Also wir haben nicht vor, das aufzugeben.
Ah ja, das heißt, es wird auch wahrscheinlich weiter Thema bei Catchtastic YouTube sein. Das heißt, es sind die Videos sowohl hier, wenn du mal in Deutschland einen Zwischenstopp landest, als auch dann von deinen Reisen.
Also ich werde auch immer mal ein paar Monate hier in Deutschland sein, weil es einfach zu schön ist. Unsere Gewässervielfalt und dann auch die Menschen hier. Und das ist einfach zu gut, um es nicht auch regelmäßig zu beangeln. Also ich werde jetzt auch rüberfahren zu Sala, dann nach Hamburg. Dann
Hamburg, zu Quantum. Entschuldige bitte, da muss ich hier reingrätschen, weil vorhin kam die Frage von Petri Türk, glaube ich, der sagte, Mensch, wann ist Felix denn in Hamburg? Wann bist du denn in Hamburg? Die Frage kam nämlich wirklich vorhin.
Ja, sobald man da hinkommt, bin ich dann eigentlich auch da.
Ja,
ich wollte mal Quantum besuchen. Mhm. Eigentlich wollte ich mit den Jungs halt eine Meerforellenroute testen, weil die eine geile Meerforellenkollektion rausbringen nächstes Jahr. Ich bin übrigens nicht gesponsert oder Teamangler von denen, aber das interessiert mich einfach. Und Meerforellenangeln ist halt so mein Ding. Und da habe ich einfach Bock drauf. Aber man kommt ja nicht hin. Ich komme ja durch Schleswig-Holstein nicht durch.
Ja, verstehe.
Ja, das ist halt.
Wir können es ja werbetechnisch natürlich voll ausschlachten. Auch wir haben immer wieder Quantum in unseren MyFishing-Boxen.
Ja, müssen sie ja unfassbar
abonniert
gut sein.
Sie euch.
Müssen ja unfassbar gut sein.
Sehr, sehr gut. Ja, kann ich wärmstens empfehlen.
Ja, sehr gut.
Sind sie auch. Ja, schön. Mensch, Felix, das war auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, dass wir hier so durchschlängeln einfach, weil das Thema ja so unfassbar breit ist, was ihr erlebt und macht. Und so ist es jetzt auch. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier schon über 70 Minuten gesprochen. Gerade.
Man könnte wirklich leider zu jedem Thema unfassbar viel erzählen. Ich habe jetzt eine Story habe ich für dich noch auf.
Erzähl mal, ja, gerne.
Ja, also pass auf. Ich bringe das Highlight zum Schluss. Also mein persönliches Highlight war jetzt, wir sind zurückgekommen aus Marokko und bin dann in Südspanien gelandet und zwar in der Nähe von Gibraltar. Also wer zum Beispiel mal D-Max guckt, da gibt es ja auch immer die Grenzpolizei von Spanien, da ist so Algeciras.
Ich war da tatsächlich schon mal.
Ja, siehst du, Algeciras und so ist da ja immer ein heißes Teil. Mhm. So, und dort landen halt immer die Drogenkuriere und die Drogenboote an. Und eines Morgens mache ich so ganz entspannt meinen Morgenspaziergang und sehe in der Ferne so ein Schlauchboot am Strand rumliegen. Und gehe dann halt so da lang. Schlauchboot hat aber schon eine Luftkammer verloren, weil die Drogenkuriere wahrscheinlich nicht Navionik benutzt haben.
Tja.
Und sind auf dem Felsen aufgelaufen, weil ablaufend Wasser war, also Ebbe, und da hat der eine Schlauchkammer zerfetzt und in dem Boot waren noch, glaube ich, 30, 40 Kanister mit 20 Liter leider Gemischbenzin, das konnte ich nicht benutzen, drinne. Und ein Yamaha-Motor war noch als Ersatzmotor innen liegend und einer hing draußen dran, 60 PS und innen drinne waren 40 PS. Dann haben die natürlich ein paar Fußspuren weggeführt vom Boot und ins Gebüsch hinten. Und da lagen dann auch noch ein paar Wartsachen und so weiter und so fort. Aber natürlich waren die Jungs ja nicht mehr da. Die hatten wahrscheinlich andere Sorgen, als sich um ihre Kanister und so
zu kümmern. Das ist abgeschrieben schon sowieso,
das war, das, das haben schon ein paar andere Leute inzwischen finanziert.
Das ist ja eine spannende Story,
ja. Ja, die spannende Story, der Teil kommt jetzt. jetzt aber erst, weil ich meine, wenn man da schon so lang läuft und dann liegt da so ein Drogenboot, ne, dann denkst du ja auch, na okay, das ist ja ganz cool, so ein 40 PS Motor, ja, kann man mal mitnehmen. Ja. Habe ich mir so ein, dann kam nämlich so ein Auswanderer aus, Aussätziger klingt voll fies, wie heißt denn das, ne? So ein Aussteiger, der lebt dann nämlich im Zelt am Strand. Seit 3 Jahren, aber auch ein Deutscher, ja, schon abgefahren, man trifft echt die abgefahrensten Leute. Und dann haben wir den 40 PS Motor aus dem Boot weggeschleppt und erstmal ins Gebüsch gepackt, dann habe ich meinen Bus geholt und bin zum Gebüsch gefahren, da haben wir den 40 PS Motor in den Bus eingeladen. So. Und
nein.
Ja, ja, ja. Muss ja gucken, ne? Wenn da schon einer rumliegt, also wäre zu schade, den da jetzt. Wir haben uns nämlich gedacht, okay, wenn die Polizei den jetzt findet,
dann
wird er beschlagnahmt und kommt einfach auf den Haufen und wird vernichtet.
Oder er verschwindet in irgendwelchen Kanälen.
Genau. Ja. Hm. Deswegen haben wir den 60 PS aber dran gelassen. Die Sache war nur, kurz nachdem es bei mir im Auto war, kamen natürlich dann zwei Jungs, allerdings nicht von der Polizei, sondern die haben dann überall geguckt nach den Sachen und nach dem, was noch alles da ist. Die haben wahrscheinlich die Situation da ausgecheckt. Und haben immer gefragt, na, ihr habt doch da den Motor mitgenommen. Wir haben natürlich eiskalt gesagt, nee, welcher Motor und so. Und dann kam aber noch irgendein anderer und hat gesagt, nee, das war ein anderer. War aber ein totaler Zufall, dass da ein anderer kam. Keine Ahnung. Vollkommen abgefahren. Und jedenfalls, das Boot wurde übrigens 3 Tage lang nicht abgeholt. Der Motor war natürlich eine halbe Stunde später weg. Der extra noch in dem Boot war, die Kanister waren auch kurz danach weg. Also es haben sich wahrscheinlich alles andere Leute abgeholt dann. Und das Boot ist dann einfach 3 Tage lang im Sand Stück für Stück versiegt. Aber den Motor mussten wir jetzt noch loswerden. Also bin ich einfach mal nach, wie hieß es denn? Ja, da war ich nach, in Tarifa war ich dann drin. Nach Tarifa in Angeladen, habe gefragt, ob die sowas brauchen und ob die einen Kontakt haben und so weiter und so fort. Aber da konnte mir nicht geholfen werden. Aber zum Glück hatte der Aussteiger, Mann, mir tut so leid, dass ich den Namen nicht mehr weiß, aber ich habe echt so viele Typen kennengelernt. Der Aussteiger hat den Draht zu irgendeinem Verbrecherdorf an der Küste und hatte da 2 Leute. Und die, hoffentlich kommen die jetzt nicht.
Der war mit GPS ausgestattet.
Ja, ja. Nee, und die haben uns dann den Motor abgekauft. Ja, nun haben wir den Motor also dahin gefahren und haben den abgegeben, alles Tutti, alles Balletti lief und so. Und dann kamen halt nochmal 2 andere Strohmänner, die dann den gleich abgekauft haben. Und das Abgefahrene war, dann haben wir das so geschäftlich geregelt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür gekriegt haben. Einen Tausender oder so. Haben wir dann geteilt. Ist ja auch okay. Also, falls ihr bei der Mafia seid, bitte mich nicht verraten. aber das Geschäft wurde dann besiegelt halt mit Bier. Dann wurden Joints ausgepackt. Dann wurde Kokain auf den Tisch gelegt. Und wenn dann 5 Leute da schön Kokain schniefen und Joints rauchen und dann die Joints anlecken und im Kokain wälzen, Dann fängst du dir doch an, darüber Gedanken zu machen, ob das die 500 Euro jetzt wert war. Weil du nicht genau weißt, wo du jetzt da gelandet bist und was für Typen um dich rum sind. Zum Glück hatte er eine Hühnerfarm. Dann war nämlich es war auf einer Hühnerfarm und kein Schweinestall. Das wäre wahrscheinlich fies geworden. Also es war tatsächlich mitten im Nirvana, einfach ein Bauernhof. Man hätte da auch verschwinden können. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Wir sind wieder gut hier gelandet.
Also du bist der krasse Typ, der Mafia ihr Motor klaut und ihr das wieder verkauft.
Ja, sozusagen. Ja.
Nein.
Das ist der Kreislauf.
Das gibt's doch gar nicht.
Aber es ist schon abgefahren.
Warst du in Schweden eigentlich dabei, als der Guide erzählt hatte, dass ja, da wird ja teilweise ziemlich viel an Motoren auch immer geklaut. Und er meinte, dann irgendwie waren von denen eine Nacht alle, von allen Booten, die sie haben, die Motoren ab. Und dann haben sie irgendwann den LKW an der Grenze zu Russland oder sowas angehalten. Und da waren, glaube ich, 100 Motoren drauf und nichts unter 50 PS, eher natürlich alles aufwärts.
Das gibt es halt leider immer wieder. Ne? Also bei uns auch im Angelverein oder ein Angelverein weiter ist immer wieder krass. Ja, erschreckend, aber ich finde, Thermafett tut es ja nicht weh.
Also du fühlst dich aber jetzt nicht weiter verfolgt oder so, es hat keine Nachwehen in deinem Erlebnis. Ganze Weile.
Ich hoffe, es bleibt auch so, nachdem ich das jetzt hier so erzählt habe.
Das klingt spannend. Als erstes klopfen sie bei mir, weil ich bin der Herausgeber des Podcasts.
Ja, ja, ja. Da könnt ihr dann auch bleiben. Das passt schon. Einfach hier vorbeikommen.
Ja. Felix.
Im Moabit.
In Moabit. Ja. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das ist natürlich ein Thema, was ihr mal ausprobieren solltet. Und wenn ihr es natürlich im Großen nicht können, dann probiert es vielleicht mal im Kleinen auch mal einen 2-Wochen-Trip. Einen Camper kann man auch mal mieten und mal so los tingeln und man muss nicht immer ein Hotel haben und da drinnen schlafen. Das geht auch im Schlafsack und im Auto und im Transporter.
Ja, und man ist ja dicht da dran am Fisch, ist einfach so. Also an der Natur, am Fisch, das ist, man kommt da ganz anders in Verbindung mit der Umwelt und mit dem Gewässer. Ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied aus. Und es gibt einem unfassbar viel Erfahrung mit. Also sowohl menschlich, würde ich sogar für mich am Ende abschließen, als auch anglerisch sowieso. Ja, das ist klar.
Ich bin gespannt, was von dir noch so kommt an Videos auch. Leute, ich lege es euch nochmal ans Herz. Schaut mal in die Podcast-Beschreibung, da sind nochmal alle Links hoffentlich drin. Ich hoffe, ich vergesse keinen, aber ich muss dir nochmal durchhören. Von dem, was wir besprochen haben, schaut mal rein, auch beim Felix. Wenn ihr da noch nicht abonniert habt, dann macht es ruhig
unbedingt
mal.
Unbedingt jetzt abonnieren.
Unbedingt also sofort.
Unbedingt sofort jetzt.
Nee, deine Videos, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, ich finde, die haben immer eine schöne Entwicklung. Man sieht immer so wieder, du probierst was Neues aus und machst mal was und es ist sehr locker aus der Hand alles gefilmt. Ich finde, das schaut sich immer alles ganz schön an.
Ja, das ist schon spannend. Ich habe selber letztens mir das erste Video angeguckt oder eins der ersten, glaube ich, das Norwegen-Video, eins der ersten, was ich gemacht habe und eben so verglichen mal mit den aktuellen. Würde mich mal interessieren. Ihr könnt ja auch mal reinhauen, was ihr davon haltet. So. Also ich glaube schon, dass man eine Entwicklung sieht. Aber es ist schön, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich auch so ein bisschen was passiert da schon. Man beschäftigt sich auch damit und das macht ja auch Spaß.
Der technische Aspekt, ja. Gepaart mit dem Angeln, Outdoor und Vanlife, alles in einem.
Ja, das kommt gar nicht so rüber in den Videos, ne? Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen mehr in den Videos thematisieren.
Ich habe eigentlich, als du gestartet bist, gedacht, dass das noch mehr Fokus hat, ja. Dieses ganze Thema Vanlife und Aussteigen und was es so alles an Begriffen dafür gibt. Aber naja, denn beziehungsweise euer Trip, muss man ja fairnesshalber sagen, ist ja nicht deiner, sondern auch
der von Maria. Ohne Maria wäre das ja gar nicht möglich.
Genau.
Wäre ich ja verhungert.
Sie unterstützt dich. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf alles Weitere. Und Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und sage auch wie immer, egal wo ihr das Ganze jetzt hört, ob auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, wo auch immer gerade, wenn ihr es könnt, dann seid doch so gut, abonniert uns einfach mal. Dann würden wir uns nämlich beim nächsten Podcast wiederhören. Vielleicht könnt ihr das sogar irgendwie liken und teilen. Vielleicht habt ihr einen Freund, der Angler ist und sagt, ey, das war eigentlich ganz interessant, was ich gerade gehört habe.
Oder Kokser.
Ja, oder Kokser. Oder jemand, der einen Motor vermisst und ein Drogenboot hat. Denn
dann nicht.
Vom Verkauf des Inhalts bezahlt Felix heute noch seine Reise. Die ganzen Kisten werden. Nee. Also danke, dass ihr zugehört habt. Danke dann auch fürs Teilen. Danke Felix natürlich, dass du hier warst.
Es war mir eine Freude.
Sehr, sehr spannende Story. Und wir teilen ja sowieso immer deine Sachen, auch wenn wir können. Also supporten wir dich dann natürlich nach wie vor.
Das ist sehr nett. Leute, bleibt einfach so, wie ihr seid. Geht ans Angel, geht ans Wasser und denkt daran, Angeln ist mehr. Und vielen Dank für euren Support auch bei Catch Test Stick. Ihr seid einfach cool drauf.
Super Abschlusswort. Ich bedanke mich auch nochmal. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.